Grüß Gott, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie so zahlreich wieder einmal an der Katholischen Akademie in Berlin begrüßen zu dürfen. Es ist eine ganz besondere Freude, heute zum Podiumsgespräch Paul Celans Todesfuge, französisch und deutsch gelesen, Thomas Spahr und Martin Benoit hier bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist, vielleicht waren Sie dabei, jetzt nicht das erste Mal, dass Thomas Spahr mir die Ehre gibt, dass ich ihn hier begrüßen darf. Ja, es ist jedes Mal ein neues Vergnügen. Zuletzt, ich kann mich erinnern, Grunewald im Orient, die deutsch-jüdische Tradition in Jerusalem vorzustellen. Es ist schon wieder eine Weile her. Damals noch mit Dr. Silvia Richter vom Gordini-Lehrstuhl, als wir anhand des Themas Kulturtransfer die Beispiele jüdischen Lebens zwischen Berlin, Paris, Jerusalem und Thessaloniki erkundeten. Möglicherweise waren Sie auch dabei, als wir gerade vor einem Jahr hier mit Ugo Perone, dem Guardini-Professor für Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung an der Humboldt-Universität zu Berlin, hier über Paul Celan und die Philosophie gesprochen haben. Heute ist es nun mein Privileg, Ihnen eine faszinierende und außergewöhnliche Lektüre von Paul Celans Todesfuge vorstellen zu dürfen. Das Buch ist doch schon wieder vor einer Weile erschienen, aber es lohnt sich jedes Jahr neu, in die Bücher von Thomas Spahr sie sich vorzulegen und sie zu erkunden und sich einfach Zeit dafür zu nehmen. Es ist eine wunderbare Spurensuche und Thomas Spahr beginnt das Buch mit einer Bemerkung Paul Celans, wonach im 20. Jahrhundert die Geschichte die Geografie aufgefressen habe. Und das Schöne ist, wie Thomas Spahr in höchst kunstvoller Weise das zum Anstoß nimmt für eine Rekonstruktion der Lebenslandschaft von Orten, die die Biografie des Gedichtes, aber auch von Paul Celan selber erzählt. Quasi das wiederherzustellen, was verloren ist, von Czernowitz, jenem entlegenen Teil der Habsburger Monarchie, die recht bedacht vielleicht nur aus entlegenen Teilen bestand, über Bukarest, Wien, Paris bis Stockholm, Zürich oder Jerusalem. Es ist wirklich eine wundervolle Entdeckungsreise. Und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, gönnen Sie sich dieses Buch. Sie haben auch Herrn Schof von der Buchhandlung Zauberberg in Friedenau hier. Da müssen Sie gar keinen extra Weg machen. Greifen Sie zu, nutzen Sie die Gelegenheit, dass Sie hier alles in einem Raum versammelt haben. Es ist eben ein Glücksfall, dass Thomas Spahr und Martin Benoit uns in diese Welt Paul Celans einführen und uns teilhaben lassen an der Erkundung vielfältig verschlungener Räume und Orte eines österreichischen Schriftstellers im Europa nach der Shoah. Bevor wir beginnen, will ich Ihnen die beiden Mitwirkenden kurz vorstellen. Martine Benoit ist seit 2011 Professorin für Ideengeschichte an der Universität Lille. Ihre Forschungsschwerpunkte sind neben den Themen der deutsch-jüdischen Symbiose, des Begriffs des jüdischen Selbsthasses, des Beitrags deutschsprachiger Literatur und jüdischer Autoren, eben ganz zentral die Gedächtniskultur in der DDR, der BRD und im Vereinigten Deutschland. Also gerade diese drei Dimensionen, wenn man eben von deutscher Geschichte spricht. Ja. Ihr Ausgangspunkt, darauf legt sie die Betonung, ist dabei immer die jüdische Perspektive. Ganz kurz stelle ich Ihnen auch Thomas Spahr vor. Das ist in Berlin natürlich ein vergebliches Unterfangen. Sie kennen ihn eh alle. Trotzdem will ich mir das Vergnügen nicht nehmen lassen. Ganz kurz auch was zu Thomas Spahr zu sagen. Seit 2005 ist er Editor at Large des Surkamp Verlages. Und trotz dieser verwaltungsintensiven Arbeit vermutlich ein unglaublich produktiver Autor. Es ist ja nicht nur das Buch zur Todesfuge, das wirklich einen bedeutenden Schritt darstellt. Und der Grunewald im Orient, den ich schon erwähnt habe. Gerade vor 2 Jahren kam Hotel Budapest, Berlin, von Ungarn in Deutschland. das ich Ihnen unbedingt auch noch vorstellen möchte. Sie sehen immer mit der entsprechenden katholischen Verzögerung, aber wir humpeln hinterher. Ja. Und gerade ist auch erschienen, ich will fortleben, auch nach meinem Tod, die Biografie des Tagebuchs der Anne Frank. Und für das nächste Jahr ist schon ein Buch zum Zauberberg angekündigt. Jetzt beginnen wir mit dem Einstieg von Thomas Spahr. Es folgt ein kurzer Impuls von Martin Benoit. Und dann sind Sie herzlich eingeladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen. Hinterher haben wir ein Glas Wein, ein Stück Brot und bleiben Sie, lernen Sie einander kennen, freuen Sie sich, wer so alles mit im Raum ist und entgehen Sie jedem Vorweihnachtsstress, indem Sie die wichtigen Bücher heute mitnehmen, dann haben Sie danach keine Sorgen mehr. Ganz herzlichen Dank an Herrn Schof, ganz herzlichen Dank. Begrüßen Sie mit mir Thomas Spahr und Martin Benoit.
Vielen Dank, Stefan Steiner. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind, meine Damen und Herren. Ich freue mich besonders, hier zu sein, hier in der Katholischen Akademie, wo ich schon verschiedentlich war. Ich sehe auch eine Reihe von Freunden und Freundinnen aus vergangenen Tagen, von Etappen im Literaturarchiv in Marbach, aus Jerusalem, aus Hamburger Tagen sogar. Ja, und ich habe mich besonders über diese Einladung gefreut, eine Einladung zum Dialog mit Frankreich, mit der französischen Rezeption der Todesfuge, aber auch des Werks von Paul Celan. Es ist der Vorabend seines 103. Geburtstags. Wir hatten es eigentlich für den Geburtstag selbst geplant und der Zufall hat es gefügt, so viel Verlagsmensch bin ich dann doch, dass ich Ihnen natürlich mein Buch ans Herz lege, aber eines besonders. Und das ist gestern erschienen, nach einer langen Arbeit von Bertrand Badiou herausgegeben, eine Bildbiografie, also noch einmal etwas anderes als eine Gedichtbiografie. Sie finden dort, wenn Sie so wollen, das ganze, die ganze Bilderwelt von Celan, der einen sehr ausgeprägten Sinn hatte, sich fotografieren zu lassen, aber auch für Fotos, die er sammelte, für Postkarten, die er verschickte. Diese Motive spielen alle eine Rolle, kehren dann verwandelt im Werk wieder. Also von daher ein Band, den ich Ihnen besonders ans Herz lege, ist wirklich gerade gestern erschienen. Jetzt, meine Damen und Herren, die Todesfuge. Und ich glaube, das Wesentliche wird Martin Benoit dann sagen. Ich würde Ihnen ein bisschen vielleicht etwas zu meinem Buch sagen, das jetzt ja auch selber schon eine bestimmte Rezeption erfahren hat. Und ein Kritiker hat einmal gemeint, das sei ja eigentlich eine Rezeptionsgeschichte, ja eine reine Wirkungsgeschichte, keine Interpretation. Da habe ich gesagt, ja, eigentlich ist das eine richtige Beobachtung. Ich glaube, dass bei der Einschätzung eines Werkes, bei der Darstellung eines Werkes, die Wirkung etwas ganz Wichtiges ist, sogar sehr zentral ist, auch für unsere Wahrnehmung. Das heißt, wir lesen nicht immer unsere Deutung, sondern wir lesen eigentlich immer die Wirkung mit. Erst recht bei einem Buch wie oder bei einem Gedicht wie Die Todesfuge. Man kann es ein Gedicht der Weltliteratur nennen. Und ich stelle immer bei diesen Vorstellungen meines Buches die Frage, welches andere Gedicht in der deutschsprachigen Lyrik des 20. Jahrhunderts oder, schränken wir es noch mehr ein, nach 1945, hat eine solche Wirkung entfaltet? Welchem Gedicht kommt eine solche Bedeutsamkeit zu wie der Todesfuge? Generationen von Schülern haben es auswendig gelernt und doch gelesen oder rezitiert gehört wenigstens. Die schwarze Milch der Frühe, die wir trinken, oder dass der Tod ein Meister aus Deutschland sei, wird wieder und wieder zitiert, mehr oder weniger deutlich erwähnt. Wolfgang Emmerich hat die Todesfuge ein Jahrhundertgedicht genannt. Ein Gedicht, das die grundlegende Erfahrung des 20. Jahrhunderts in sich aufnimmt und weitergibt. Und doch glaube ich, dass die Verbreitung und Bekanntheit des Gedichts in einem eigenartigen Missverhältnis zur Erkenntnis des Ganzen und der Kenntnis im Einzelnen steht. Auf Deutsch geschrieben erschien die Todesfuge zuerst auf Rumänisch unter einem anderen Titel, kam bald darauf in dem Gedichtband Der Sand aus den Urnen in Wien heraus, den Celan rasch einstampfen ließ, weil er zu viele Druckfehler enthielt. Und Anfang 1951 erschien das Gedicht schließlich unter dem Titel Fugue de la mort auf Französisch, bis es schließlich nach zwei Übersetzungen im Dezember 1952 in dem Band Mohn und Gedächtnis bei der Deutschen Verlagsanstalt herauskam. Paul Celan schrieb dieses Gedicht, wie wir heute vermuten, Ende 1944, vielleicht in den letzten Jahrestagen, oder Anfang 1945 in Czernowitz oder aber wenige Monate später in Bukarest. Wir wissen es nicht genau, wir können es mutmaßen. Ich habe eine Überlieferung gefunden im rumänischen Literaturmuseum, wie es heißt, eine frühe Stufe des Gedichts, wo man eigentlich schon sieht, wie endgültig dieser Text ist. Wir haben aber keine Vorstufen des Gedichts. Das heißt, dieses Gedicht ist in einer fertigen Form zu uns gekommen. Und ich will ganz kursorisch eigentlich darauf eingehen, wie es Verbreitung gefunden hat. Paul Celan hat es abgedruckt in dem ersten Band seiner Gedichte Der Sand aus den Urnen, 1948 in Wien erschienen. Dann hat sich herausgestellt, dass dieser Band so viele Druckfehler enthielt und Celan hat ihn einstampfen lassen. Und er hat ihn das erste Mal öffentlich bei seiner ersten größeren Reise, er hat eine Zwischenstation in Deutschland gemacht, im Mai 1952 vor der Gruppe 47 vorgetragen, dieser berühmten Dichtervereinigung in Niendorf an der Ostsee. Und das war vermittelt durch Ingeborg Bachmann. Diese Lesung war ein Debakel. Er ist durchgefallen. Hans-Werner Richter, der Initiator dieser Gruppe 47, hat gesagt, das höre ich sicher an wie der Singsang aus einer Synagoge. Und man hat es verglichen mit dem Ton von Josef Goebbels. Also das war eine schockhafte Erfahrung für diesen Emigranten, der über Bukarest, wo er zwei Jahre war, Wien, wo er einige Monate war, dann über Innsbruck und Straßburg nach Paris gelangt ist, wo er das Schicksal eines jungen Emigranten geführt hat. Er war also gerade mal 32. Und er hat nach dieser Erfahrung, nach dieser einen öffentlichen Lesung vor einem geeichten Publikum, Auditorium von anderen Dichtern, von anderen Autorinnen und Übersetzerinnen, beschlossen, es nicht wieder öffentlich vorzutragen. Und es hat eine einzige Tonfassung sich erhalten, und die ist 1958 im Neske Verlag erschienen, bei der Produktion einer Schallplatte. Diese Schallplatte, der Neske Verlag war ein Verlag in Freiburg, ist ganz berühmt worden, weil Martin Heidegger sie dann gehört hat oder gehört haben soll. So will es die Legende. Und ich lasse sie das einmal hören, weil das ein Unikat ist. Wir wissen, oder ich habe in dem Buch auch dargestellt, an welchen Stationen Celan sein Gedicht noch einmal gelesen hat. Also dieses eine Gedicht. Und wir wissen, dass er es noch mal 1952 in Frankfurt gelesen hat, aber danach nie wieder. Er hat den Abdruck in Anthologien untersagt oder untersagen wollen. Er ist dann auch nachgiebig gewesen und hat es nicht immer durchgesetzt. Aber das Gedicht, das ihn am berühmtesten gemacht hat, hat er eigentlich am meisten gemieden. Und jetzt hören Sie vielleicht einfach selbst Paul Celan mit der Lesung seines Gedichts 1958.
Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng, Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Er schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit.
Fast alle, meine Damen und Herren, kennen Sie dieses Gedicht, vielleicht nicht gerade diese eine Aufnahme, die sich erhalten hat. Dieses Gedicht, meine Damen und Herren, hat, wenn Sie so wollen, eine unglaubliche Rezeption erfahren, quantitativ, aber eben auch qualitativ. An jenen Stationen von Celans Wirken ist es wiedergekehrt, verwandelt, erneuert, anders übersetzt, in immer erneuten Versuchen, Verstehensversuchen, Deutungsversuchen. Und darum nenne ich mein Buch Biografie eines Gedichts, weil ich glaube, dass Bücher nach dem lateinischen Satz ein Schicksal haben, so wie Menschen eines haben. Sie haben aber eine andere Sterblichkeit und sie können in gewisser Weise unsterblich sein. Und dieses Gedicht von Celan ist es. Wir haben in Paris eine eigene Deutung, ein eigenes Deutungsspektrum, über das wir sprechen werden. Wir haben in Stuttgart eine eigene Station bei der ersten Buchveröffentlichung. In New York bei einer vergleichsweise intensiven, frühen Rezeption, die aber ganz stark von jiddischem Schriftstellertum beeinflusst ist und eine eigene Dimension dieses Gedichts entfaltet. Ich habe danach geforscht, ob es eine veröffentlichte Übersetzung ins Jiddische gibt. Ich habe keine gefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine gibt. Auch darüber werden wir vielleicht noch mal sprechen. Jedenfalls bin ich dem Autor, der damals verantwortlich war, hier in Berlin vor einigen Jahren begegnet, im Haus für Poesie, und wir haben noch darüber diskutieren können. Es gibt in Scheveningen, in den Niederlanden, eine musikalische Rezeption durch einen Komponisten, der ein großes Stück instrumentalisieren wollte, 1943, ein Oratorium. Aus diesem Projekt wurde nichts, aber das Nichtwerden hat in diesem Fall gar nicht so viel zu bedeuten. Das Gedicht spielte eine große Rolle 1960 bei der Büchner-Preisverleihung an Paul Celan. Er wurde relativ früh damit ausgezeichnet, in jungen Jahren, und er musste Gutachten beibringen. Und diese Gutachten gehören eigentlich zu so etwas Beschämendem im Literaturbetrieb in Deutschland, weil man nämlich Claire Goll, die Witwe von Ivan Goll, Vorwürfe wegen eines Plagiats gemacht hatte. Es geht weiter von Darmstadt nach Budapest 1961. In Budapest erschienen in einer Literaturzeitschrift gleich zwei Übersetzungen der Todesfuge, weil sich die Herausgeber und Übersetzer nicht einigen konnten, welche besser war. Da hat man eine salomonische Lösung gewählt und zwei abgedruckt. Und dieses Heft, so dürfen wir vermuten, hat ein junger Autor gelesen, Imre Kertész. Und Imre Kertész hat aus dieser Lektüre ein ganzes Buch entwickelt, Kaddisch für ein ungeborenes Kind, das Jahrzehnte später dann erschienen ist. Lübeck, meine Heimatstadt, spielt eine Rolle, Verbindung mit Fritz Bauers Ermittlungen. Es hat einen Prozess gegeben, einen Prozess gegen die Täter in dem Konzentrationslager, Arbeitslager Michal Glowka, wo Celans Mutter 1943 ums Leben gekommen ist, ermordet wurde und im gleichen Lager ist der Vater einige Monate früher auch umgekommen. Dort finden Sie Spuren dieses Gedichts, wie ich glaube, in den Akten wieder, jedenfalls in dem, was Fritz Bauer beschäftigt hat. Von dort geht es weiter nach Stockholm. In Stockholm wurde 1966 ein Kandidat erwogen für den Literaturnobelpreis, Paul Celan. Man hat dann gesagt, dieser Autor sei zu jung, vielleicht auch etwas zu jüdisch. Auch das war das Argument und man hat dann wiederum eine andere Lösung gefunden. Aber man wollte jüdische Literatur, in dem Sinne kann man das sagen, auszeichnen. Und man hat Nelly Sachs und Shai Agnon, den berühmten hebräischen Schriftsteller, ausgezeichnet. Eine dezidierte Auszeichnung für das jüdische Volk, so wurde es auch benannt. Von Stockholm geht es nach Moskau. 1967, also 66 schon im Dezember, erschien die erste russische Übersetzung. Es hat in der Rezeption der Todesfuge unglaublich viele Übersetzungsversuche in die Sprachen der Sowjetunion gegeben, ins Lettische, Litauische, Ukrainische. Also eine sehr intensive Rezeption. Und auch das hat wiederum mit der Biografie des Dichters, aber auch des Gedichts zu tun. Czernowitz, seine Geburtsstadt, diese Vielvölkerstadt der K&K-Monarchie, die eigentlich dann tatsächlich die Bezeichnung des österreichischen Schriftstellers rechtfertigt. Czernowitz lag in der Sowjetunion und Celan konnte mit einem einzigen Freund Kontakt halten. Und diese Post ist uns auch überliefert, die natürlich unter Zensur stand. Es geht weiter nach West-Berlin. Ost-Berlin hat Paul Celan bei der Reise nach Berlin, der zweiten Reise nach Berlin, gemieden. In West-Berlin hat er dieses Gedicht auch nicht gelesen, aber die Studenten haben sich damit beschäftigt. Hier war die Begegnung mit Peter Sondi, einem der Gastgeber. Es gab Fernsehaufnahmen. Sie finden auch darüber ein ausführliches Kapitel über diese Westberliner Episode. Er war zwischen Weihnachten und Neujahr 1967 hier in der Stadt im Westen und hat sehr intensiv Berliner Szenen aufgenommen und in sein Werk übertragen. Wir kommen zur letzten größeren Reise von Celan. Das war 1969 in Jerusalem und auch da gibt es eine Wiederkehr der Todesfuge. Es ist überliefert in Marbach in einer Audiodatei, die man auch aufrufen kann. Diese Lesung, 28 Minuten, im Oktober 1969 im Haus der israelischen Schriftsteller. Er liest und es gibt Applaus, dann endet die Aufnahme und es ist uns überliefert durch einen Chronisten, Israel Chalfen, dass die Leute, dieses deutschsprachige Publikum, dann gerufen hat, lesen Sie doch die Todesfuge, lesen Sie die Todesfuge. Und Celan soll dann nur noch die Hände gehoben haben und sich geweigert haben, es zu lesen. Stuttgart 1970 ist eine besondere Episode, weil es die letzte Reise von Celan nach Deutschland war. Er ist vor allem in den Süden gefahren, nach Freiburg, Stuttgart, Tübingen. Das waren die Städte, die ihm sehr vertraut waren. Hamburg hat er sehr gemocht. Bestimmte Städte hat er auch gemieden. Und in Stuttgart stand schon unter dem Zeichen dieser Hölderlin-Tagung, die es gab, oder dieses Hölderlin-Jubiläums. Hölderlin war ein Dichter, der ihm besonders nahe stand. Es hat dann in Marbach eine Doppelausstellung über Hölderlin und Celan gegeben, was diese Nähe noch einmal dokumentiert. Aber dieses Jahr 1970 hält eine andere Episode bereit, nämlich von Immanuel Weißglas erschien das Gedicht Er. Ein Gedicht, das ganz große inhaltliche Nähe zur Todesfuge birgt und enthält, eine rätselhafte Nähe. Wir werden vielleicht darüber auch noch mal sprechen. Ich komme dann nach Ostberlin 1986, wo die Todesfuge bei der sich formierenden Protestbewegung eine größere Rolle spielt, eine sehr interessante Rolle, so wie auch andere Gedichte von Paul Celan. Die Todesfuge ist sicherlich auch ein Gedicht, das eine politische Wirksamkeit entfaltet hat. Sie hat zum Rücktritt des zweithöchsten Repräsentanten des Landes geführt, 1988. Ida Ehre hatte die Todesfuge rezitiert. Der damalige Bundestagspräsident Philipp Jenninger hat eine Rede gehalten, die einfach rhetorisch verunglückt war, gar nicht inhaltlich. Er musste daraufhin zurücktreten. Und das Interessante ist im öffentlichen Kontext, dass die Todesfuge nie wieder gelesen wurde. Auch nicht bei dem Gedenken des heutigen Bundespräsidenten zum 100. Geburtstag von Paul Celan. Darum hat man dann einen großen Bogen gemacht. Das, meine Damen und Herren, soll Ihnen nur einige Episoden darstellen, von denen ich glaube, dass sie die Biografie des Gedichts zeigen. Aber sie sagen natürlich auch viel über die Biografie des Dichters aus. Und aus diesen Elementen von Wirkung und biografischen Spuren lässt sich, glaube ich, eine Deutung erstellen, von der ich glaube, dass es nie die ganz definitive Deutung ist, sondern dass von Stufe zu Stufe, von Generation zu Generation das Gedicht anders akzentuiert wird, dass es in den Übersetzungen, und das versuche ich in diesem Buch auch etwas zu zeigen, immer wieder andere Akzente gibt, die hervorgehoben werden. Wie umschreibt man den Meister aus Deutschland? Ein Meister, den man in der Germanistik dann immer so verstanden hat, der habe sehr viel mit Wagner zu tun, dem Meisterkult. Und ich glaube einfach, dass er mit den Konzentrationslagern zu tun hat. Da hat man die Meister, die Verwalter, die deutschen Verwalter genannt. Ich glaube, wenn ich überhaupt ein Fazit ziehen darf oder möchte, würde ich sagen, dieses Gedicht ist die erste poetische Manifestation, die jedenfalls eine solche Wirkungskraft entfaltet hat in der Literatur vor der historischen Erforschung. Ich glaube, das beschreibt diesen Rang und die Wichtigkeit des Gedichts. Und das haben Leute, glaube ich, einfach, die das Gedicht gelesen haben, gegen alle Widerstände erfahren. Das erklärt auch, warum dieses Gedicht eine solche Wirksamkeit hat und die Menschen bis heute beschäftigt, so wie das Werk eigentlich, muss man sagen, eine weltweite Wirkung entfaltet hat, in alle Sprachen, die ich jedenfalls kenne, übersetzt. Und von einer Sprache wird uns Martine Benoit nun etwas mehr erzählen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Guten Abend. Also ich spreche nicht so frei wie Herr Sparrer. Und ich werde einiges vorlesen, aber bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Stefan und auch, weil er mir die Gelegenheit gibt, jetzt öffentlich zu sagen, wie anregend und ergreifend die Lektüre vom Buch von Herrn Spahn gewesen ist. Also lesen Sie wirklich das Buch von Thomas Spahn. Das ist, ich hatte lange kein so brillantes Buch gelesen. Also es ist wirklich hervorragend. Gut, also ich habe heute Abend die Aufgabe akzeptiert, über die Art, wie Celan in Frankreich gelesen bzw. rezeptiert wurde, nachzudenken. Und ich habe dafür eine besondere Rezeption gewählt und Sie werden auch verstehen, warum. Das hat auch mit meiner Geschichte zu tun. Ich werde am Anfang dieses Referats etwas persönlich werden. Also ich werde Celan lesen durch oder mit diesem großen jüdisch-französischen Philologen und Celan-Freund Jean Bollack. Und wie gesagt, also diese Wahl, die ich getroffen habe, erfolgt nicht von ungefähr. Ich gestehe gern, dass ich mit Jean Bollack angefangen habe, Celan zu lesen. Jean Bollack schreibt, man müsse das Celanische lesen lernen. Il faut apprendre le Celanien. Und Celan spreche ein anderes Deutsch als seine Vorgänger. Und das ist natürlich für eine französische Germanistin etwas Besonderes. Ja. Die Artikel und die Bücher von Jean Bollack haben in der Tat meine Celan-Lektüre begleitet. Und zwar musste ich vor 21 Jahren eine Vorlesung halten über Celan, weil die Niemandsrose auf dem Programm der Nationalprüfung für angehende Lehrer stand, also diese Aggregation. Und in meinem Institut, ich war noch Dozentin, noch keine Professorin, meinten die damaligen Professoren, dass nur ich in der Lage sei, auch von meinem Jüdischsein aus, meinten sie, den Studenten in Celans Dichtung einzuführen. Ja, und ich muss sagen, ich danke meinen Kollegen bis heute für diese Entscheidung, obwohl ich überzeugt bin, dass sie einfach nicht wollten, diese Vorlesung erhalten zu müssen. Ja? Und ich habe dann in diesem Jahr, also das war im Jahre 2003, die große Ehre gehabt, dass Jean Bollack zu mir ins Seminar kam. Und zwar, weil Jean Bollack ein sehr, sehr großer Freund des damaligen Rektors der Universität Lille war. Und ich sehr viel schon, also ich habe mich sehr viel engagiert auch in die Universitätspolitik. Und als der Rektor erfahren habe, dass ich eine Vorlesung halte über Celan, dann hat er gesagt, ich tue alles, damit Jean Bollack auch kommt. Und das ist auch gewesen. Und auch wieder was Schönes, ich habe vor kurzem über LinkedIn, ich weiß nicht, wie Sie das aussprechen, LinkedIn auf Deutsch, ja, eine Nachricht einer meiner damaligen Studentinnen erhalten, also wirklich vor einem Monat. Und sie erinnerte sich mit Rührung, gut, an meine Vorlesung, aber auch an dieses vierstündige Seminar mit Jean Bollack. Und Herr Spahn hat das vorhin auch, also als wir zusammen kamen, erinnert, Jean Bollack war riesig, überall 1,80 Meter, mit weißen Haaren. Also von Weitem konnte man Jean Bollack kommen sehen. Und als ich ihn am Bahnhof abholen sollte, dann hat er mich gefragt, ja, wie werden Sie mich wiedererkennen oder erkennen? Ich habe gesagt, ich glaube, kein Problem, Herr Bollack, ich finde Sie, ja. Gut, jetzt komme ich zum Eigentlichen, also zu meiner Präsentation, die ich in drei Momente gegliedert habe. Ich werde zuerst über diese Freundschaft erzählen, die intellektuelle Freundschaft zwischen Jean Bollack und Paul Celan. Dann, sehr wichtig, die Arbeitsweise von Jean Bollack, kurz aber auch präsentieren. Und in einem dritten Moment Bollacks Celan-Lektüre darstellen oder vorstellen. Gut, wie kam es nun zur Begegnung zwischen Paul Celan und Jean Bollack? Sie haben sich kennengelernt durch Paul Zondi, von dem Herr Spahr gerade gesprochen hat. Herr Zondi, der im Jahre 65 an der FUB, an der Freien Universität Berlin, das Institut für vergleichende Literaturwissenschaft gegründet hat. Und Paul Celan und Jean Bollack haben einige Jahre davor, 1959, in Paris durch Paul Zondi sich kennengelernt. Und sofort sind die Familien Celan und Bollack, oder ich sollte vielleicht sagen Celan, ja, haben sich angefreundet. Die beiden Kinder, Eric und Sabine, haben miteinander gespielt. Und es gibt ja diesen sehr, sehr schönen Briefwechsel zwischen Paul Celan und seiner Frau, Gisèle Celan Lestrange, sie heißt Lestrange, die Fremdin, ja. Das ist sehr schön. Also Paul Celan fand den Namen, den Nachnamen seiner Frau sehr schön. Also im Briefwechsel wird diese Freundschaft reflektiert und wir erfahren zum Beispiel sehr viel über die engagierte Hilfsbereitschaft von Jean Bollack in den schwierigen Jahren der Depression und der Klinikaufenthalte auch während der Gaulle-Affäre. Die eigentliche intellektuelle Beschäftigung Jean Bollacks mit Celans Dichtung erfolgt aber erst nach dem Freitod von Paul Celan und auch nach dem Freitod von Peter Zondi. Und zwar, also bei Celan 1970, bei Paul Zondi im Oktober 1971. Jean Bollack ediert ein Jahr später, im Jahre 1972, Peter Zondis Celan-Studien bei Surkamp. Ja, also er beschäftigt sich mit beiden und die eigentliche Beschäftigung mit der Dichtung von Celan erfolgt erst 15 Jahre später, Mitte der 80er Jahre. Und dazu schreibt Bollack, ich zitiere, ich bin in den frühen 80er Jahren gleichsam Celan ein zweites Mal in seinen Gedichten begegnet. Ich hatte sie zur Zeit ihrer Entstehung vielleicht intensiver als andere gelesen, aber nicht eigentlich verstanden. Etwas war ungetan geblieben. Und dann hat Bollack an mehreren Veranstaltungen, Tagungen zu Celan teilgenommen und mehrere Publikationen und seine zwei wichtigsten Bücher zu Celan wurden im Jahre 2001 und im Jahr 2003 auf Französisch ediert, nämlich Poésie contre Poésie, ins Deutsche übersetzt Dichtung wider Dichtung. Und in Deutschland ist es auf Deutsch im Jahre 2008 erschienen. Und das zweite Buch, L'écrit une poétique dans l'œuvre de Celan, Paul Celan, Poetik der Fremdheit, ist dann im Jahre 2000, also ist zuerst auf Deutsch erschienen und dann auf Französisch. Parallel zu diesen Veröffentlichungen hat Jean Bollack ab dem Jahre 1989 zuerst in Paris und dann an der Universität Lille ein Seminar geleitet, das der Lektüre von Celans Dichtung gewidmet wurde. Ich komme jetzt zu Jean Bollacks Arbeitsweise. Anfang der 70er Jahre hat Jean Bollack eine Gruppe von jungen Akademikern um sich geschart und hat das sogenannte Centre de Recherche Philologique gegründet. Und dieses Centre wurde dann offiziell anerkannt in Frankreich und dann eigentlich genannt L'École de Lille, die Liller Schule. Und diese École de Lille erprobte eine neue Herangehensweise an antike Texte, eine methodische Hermeneutik. Es ging darum, den Text von den aufeinanderfolgenden Schichten der Interpretationen zu befreien, die im Laufe der Zeit auf ihm abgelagert wurden, und eine genaue, ursprüngliche Bedeutung des Werkes, des Textes herauszuarbeiten. Die Vorannahmen der herkömmlichen Textanalyse wurden auf die Probe gestellt, die verschiedenen Lektüren eines Textes erforscht und nachgezeichnet. Jean Bollack sagt, es ging darum, Lektüre von Lektüren und von Nichtlektüren entgegenzuwirken. Die École de Lille hat sich beschäftigt mit Empedokles, mit Aischylos, mit Heraklit, mit Epikur, mit Sophokles. Es hat neue, sehr, sehr gute Übersetzungen ins Französische gegeben. Und einer der damaligen jungen Akademiker, Denis Thouars, der auch in Berlin wohnt, der zu dieser École de Lille gehörte, betont in seinen verschiedenen Darstellungen die Freiheit der Rede während dieser Seminare und, ich zitiere, das sehr lebhafte Widersprechen. Und ich glaube, dass diese beiden Merkmale die intellektuelle Position von Jean Bollack sehr genau zusammenfassen. Jean Bollack mochte die Disputatio, das Streitgespräch, weil dieses Streitgespräch den intellektuellen Austausch vorantreibt. Und ich betone das, weil ich dieses Streitgespräch zurzeit, diese Disputatio an meiner Universität und ich glaube an vielen Universitäten in Europa dass das jetzt vorbei ist. Diese in der antiken Literatur erworbene hermeneutische Erfahrung wurde dann von der Gruppe an der Dichtung des 20. Jahrhunderts erprobt und unter anderem an Celans Texte. Vielleicht bevor ich dann wirklich mit Olags Celan-Lektüre beginne, möchte ich noch eines betonen zu Jean Bollack. Ich habe Ihnen gesagt, er mochte dieses Streitgespräch. In seinen Büchern gibt es viele polemische Kontroversen. Er zitiert gerne andere Interpreten, um zu zeigen, wie falsch ihre Deutungen von Celan oder von Celan-Texten, von Celan-Gedichten sind. Und zwar hat er diesen großen Namen, die Celan angeblich gelesen haben, Derrida und vor allem Gadamer. Er hat ihnen vorgeworfen, dass sie die Zerstörung der europäischen Juden durch die Nazis aus Celan-Dichtung verabschieden und seine Dichtung universalisieren und verharmlosen. Er hat die meisten Deuter von Celans Gedichten angeklagt, dass sie mit Vergleichen, mit Gegenüberstellungen arbeiten würden. Er spricht von einer Démarche du Rapprochement. Und das hat er kritisiert, nicht gemocht. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Ich bin sicher, Sie kennen das Gedicht aus der Niemandsrose Tübingen Jänner. Und dieses Gedicht beginnt im ersten Vers mit der Erwähnung eines Blinden. Ja? Und in der Literaturwissenschaft wird diese Blindheit, führt sie sofort zu Vergleichen mit Ödipus oder mit Hölderlin. Und Jean Bollack notiert, und das mag ich bei Jean Bollack, und deshalb lese ich ihn immer so gerne und immer wieder, weil er auch sehr Humor, mit viel Humor arbeitet, finde ich. Also mit einem kalten Humor, aber es ist schön. Ein Blinder ersetzt einen anderen Blinden. Das finde ich schön. Gut, jetzt komme ich wirklich zu Jean Bollacks Celan-Lektüre. In seiner Celan-Lektüre hebt Jean Bollack hervor, wie Paul Celan die Zerstörung der europäischen Juden, das, was geschah, in den Mittelpunkt der Dichtung transponiert. Er betont, die Welt der Morde ist jene, in der Celan lebt, seit sie geschehen sind. Das Nachher der Lager hat eine Welt geschaffen, die sich von allen anderen Welten unterscheidet und sie in sich aufnimmt. Alle Gedichte von Celan sind auf Seiten des Todes geschrieben. Celan verlässt das Schreckensgelände des Geschehenen nie. Es sind mehrere Zitate aus mehreren Werken von Bollack. Es ist also nicht verwunderlich, dass Paul Celan besonders stutzig und fassungslos auf Adornos Diktum reagiert hat. Es gibt eine knappe Notiz aus dem Ende der 80er Jahre. Ich lese Ihnen diese Notiz vor. Kein Gedicht nach Auschwitz, in Klammern Adorno. Paul Celan kann auch sehr viel Humor haben. Was wird hier als Vorstellung von Gedicht unterstellt? Der Dünkel dessen, der sich untersteht, hypothetisch-spekulativerweise Auschwitz aus der Nachtigall- oder Singdrossel-Perspektive zu betrachten oder zu berichten. Also, ich könnte eigentlich damit enden, aber ich fahre fort. Der Freund Peter Zondi hat für seine eigene und für Celans Position die genauen Worte gefunden, indem er Auschwitz in die lyrische Rede einbezog und schrieb, nach Auschwitz ist kein Gedicht mehr möglich, es sei denn aufgrund von Auschwitz. Und Jean Bollack seinerseits meint, und das finde ich auch sehr treffend, man solle, ich zitiere, endlich aufhören, von dieser Zeit nach Auschwitz zu reden. Es ist doch die Negation einer Poesie, die das Geschehene in sich aufgenommen hat. Jean Bollack ist auch immer wieder auf den Meridian zu sprechen gekommen, also diese Rede, die Paul Celan anlässlich der Verleihung vom Georg-Büchner-Preis im Jahre 1960 in Darmstadt erhalten hatte. Und in dieser Rede benennt Celan das Datum seiner Gedichte, den 20. Januar, also den Tag, an dem am ersten Winter des Russlandfeldzuges die Wannsee-Konferenz stattfand, auf der die Ermordung der europäischen Juden organisiert wurde. Ich zitiere aus dem Meridian. Vielleicht kann man sagen, dass jedem Gedicht sein 20. Jänner eingeschrieben bleibt. Vielleicht ist das Neue an den Gedichten, die heute geschrieben werden, gerade dies, dass hier am deutlichsten versucht wird, solcher Daten eingedenk zu bleiben. Und Bulak betont, dass Celan seine dichterische Identität in einer Relation zu diesem Ereignis definiert hat, dass er sich darin habe finden können, er selbst sein, sich selbst begegnen. Ja. Bulak kreiert sogar einen Neologismus. Er schreibt, Paul Celan sei eingejennert. Also von diesem 20. Jänner, ja, eingejennert. In diesem Land seien seine Gedichte verfasst worden. Und deshalb muss man verstehen, warum für Jean Bulak die Dichtung von Paul Celan eine politische Dichtung ist. Zeit seines Lebens wurde er mit der allgemeinen Unkenntnis über Auschwitz konfrontiert. Zum Beispiel schreibt Bulak im Jahre 1987, ich zitiere, ein großer Teil dessen, was wir heute, also 87, über die Kriegszeit wussten, ist viel später, erst in den letzten Jahren, publik geworden. Ja. Eigentlich hat Jean Bulak in seinem Werk über Celan ein intellektuelles Porträt des Dichters skizziert, in dem Celan als militanter Dichter erscheint, der gegen das Vergessen, gegen die Lügen ankämpft, die in den Nachkriegsjahren die Wahrheit über die Shoah verdeckt haben. Und deshalb liest Jean Bulak die Dichtung von Celan nicht als Erinnerungsort, sondern als Ort des Kampfes und des Widerstandes gegen die Zeit, gegen das Vergessen. Denken Sie an diesen sehr schönen, also ich weiß nicht, welches Adjektiv ich da benutzen soll, ich sage einfach schön, oder beeindruckend Vers von Celan aus einem Gedicht, auch aus der Niemandsrose. Das Gedicht heißt eine Gauner- und Ganovenweise gesungen zu Paris en Prépontoise von Paul Celan aus Tschernowitz bei Gazadagora. Aber er bäumt sich der Baum. Es gilt, den Ermordeten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, gegen das Geschehene ein Gegenwort zu setzen. Celan ist für Bulak kein Dichter des Leidens und der Trauer. Also Bulak meint, da sei eine deutsche Lektüre von Celan, und zwar, weil es den Deutschen eher zu ertragen sei, aus Celan ein Opfer zu machen. Celan hat Nelly Sachs, von der die Rede war, also ihren Versuch des Trostes und der Versöhnung als verdächtig angesehen. Er meinte, man solle dem Unerträglichen ins Auge sehen. Für Bulak war die Dichtung von Celan also eine Dichtung der Revolte, eine Dichtung des Widerspruches, eine radikale und extreme Dichtung. Und Jean Bulak liest die Dichtung von Celan als Anklage gegen die deutsche Dichtung, gegen Goethe, gegen Hofmannsthal. Und das ist jetzt vielleicht etwas schwierig zu verstehen, aber Bulak meint, dass Celan gemeint hätte, dass die deutsche Dichtung den Mordenforschung geleistet hätten. Das war jetzt die Deutung vom Meister in diesem Vers der Todesfuge. Angeklagt sei von Celan die deutsche Dichtung gewesen wegen ihrer Kompromittierung mit dem Geschehenen während ihrer Konditionierung der Mörder. Bulak betonte aber, dass in dieser Anklage gegen die deutsche literarische Tradition einige Dichter eine Ausnahme bildeten. Natürlich Heinrich Heine, den Celan sehr mochte und von dem Bulak auch sehr schöne Seiten schreibt, aber auch Büchner, Lenz, Kafka. Also gut, es geht um die literarische Tradition deutscher Zunge. Und auch französische Dichter, zum Beispiel wie François Villon. Es entsteht also in der Dichtung von Celan eine neue Sprache, wie gesagt, ein Gegenwort. Die deutsche Sprache wird verrückt, sie wird verhebräisiert. Eine neue Dichtung kommt hervor. Es entstehen, was Celan in einem seiner Gedichte aus dem Jahre 1955 nannte, wandernde Worte gegen das Geschehene. Also zusammenfassend möchte ich jetzt nur noch einiges hervorheben. Ich glaube, Jean Beaulacs Lektüre ist eine verpflichtende Lektüre. Seine Herangehensweise ist zugleich emotionslos und tief emotional. Sie lässt Celans Dichtung sprechen und zwingt seinen Leser, die Texte zu lesen. Versteht man die Gedichte von Celan, so lassen sie einen schaudern, und Beaulac schreibt hinzu, sie haben auch den Dichter Celan denselben Schauder eingejagt. Vielen Dank.
So, ganz herzlichen Dank. Sie haben gesehen, es ist ein ganz vielversprechender Abend. Ich bin ganz froh, dass wir diese zwei Perspektiven miteinander in ein Gespräch bringen können. Ich will zuerst Thomas Spahr die Gelegenheit geben, kurz was zu dem Rahmen sagen. Denn angestoßen wurde diese Konstellation ja das letzte Mal, als Thomas Spahr über Grunewald im Orient gesprochen hat, war das eine Reihe. Und am Folgetag hat Daniel Koch-Malnick damals eben vorgetragen, ja, und der hat eben erzählt, wie er als Jude in München aufgewachsen ist, ja, und als er dann aber die Gymnasialzeit kam, haben ihn seine Eltern auf jeden Fall aus Deutschland wegbringen wollen, um ihn in einen anderen Kontext zu bringen, und haben ihn nach Paris aufs Lycée geschickt, wo er dann die nächsten 8 Jahre verbracht hat. Und damals habe ich eben aus diesem biografischen Bericht von Daniel Koch-Malnick gelernt. Dieser vollkommen unterschiedliche Kontext von jüdischem Leben in Deutschland und jüdischem Leben in Frankreich. Und wie faszinierend es ist, das eigentlich mal miteinander in Kontakt zu bringen und drauf zu sehen. Ja, und da bin ich ganz froh und dankbar, dass das heute aus meinem Eindruck sehr gut funktioniert. Und ich wollte 2 kurze Sachen so nachschieben, nämlich Szenen in Ihrem Buch, die ich total spannend fand, die jetzt aber noch nicht so vorkamen und die aber sich direkt auf das beziehen, was Martin Benoit uns geschildert hat. Die eine Szene ist eben Celan in Paris in der 68er-Revolte. Ja? Und ob Sie da vielleicht noch kurz was sagen könnten, ob Celan sich eigentlich äußert zu den 68ern in Deutschland. Ja? Weil er war ja mit Begeisterung mit dabei, und Sie schildern ja in Ihrem Buch, wie er mit seinem Sohnemann singt und promeniert. Aber ist da eigentlich eine Zäsur im Blick nach Deutschland? Und das ist die eine Szene. Und die andere Szene, die ich ganz spannend fand, die jetzt aber noch nicht vorkam, ein Ort, der auch vorkommt, aber der kein eigenes Kapitel hat, ist Celan in Zürich. Ja? Und dieser kurze Zwischenort in der Begegnung mit Nelly Sachs, da kommen Sie auf Margarete Sussmann zu sprechen. Mhm. Ja? Und die finde ich ja auch eine ganz spannende Gesprächspartnerin, die ja 1946 ihr Hiob-Buch bringt. Und wenn Sie vielleicht über Celan, ja, und Sussmann, ob Sie da was sagen könnten, das war ihm, also war da eine tiefe Antipathie oder verbindet sie da etwas? Ja, das finde, ja, ich ganz spannend. Und jetzt haben Sie,
ja, vielleicht
suchen Sie sich den Faden
ganz
aus.
Kurz. Ja? Wir haben, ja, also wir bleiben bis Mitternacht, weil wir eine ganze Vielfalt von Aspekten natürlich haben. Lassen Sie mich zu dem, was Sie, Martin, gesagt haben, wirklich noch mal etwas zweierlei hervorheben. Ich bin Beaulac selbst begegnet 1988, und er hat dann dieses Kolloquium berufen. Und wir haben uns in Paris getroffen und jeder hat ein Gedicht übernommen, konnte das dann auslegen, und wir haben uns die Auslegungen vorgetragen. Und es gab immer Kritik, es gab Ergänzungen, und er hat das Lektüre à plusieurs genannt. Sozusagen eine vielfältige Lektüre. Und er hat jede Stimme gehört und angenommen, aber er konnte eben auch sehr vehement opponieren und von einer nicht versiegenden Neugier. Und Sie haben dieses Moment nochmal genannt. Und das andere Moment war das, dass Celan in seiner Dichtung die deutsche Sprache zerbrochen hat. Also, oder ich weiß nicht, wie man das nennen will, dass diese Dichtung wesentlich oppositorisch ist in der Gestaltung. So hat er eine Vielzahl von Neologismen geschaffen. Über nichts. Ich könnte Ihnen jetzt viele Beispiele nennen und manche kennen Sie auch. Er hat zum Beispiel das Tempus ganz neu gesetzt. In einer Zeile spricht er von der Welt, in der ich zu Gast gewesen sein werde und so. Das sind alles, glaube ich, Elemente einer Sprachzerlegung oder einer Neuschaffung. Und das ist ein Element, was Bollack vollkommen zu Recht hervorgehoben hat. Und das hat ihn dazu gebracht, eine bestimmte Tradition der deutschen Literatur anzunehmen und bei einer anderen Tradition zu vermuten, dass Celan sich gegen sie gestemmt hat. Und da würde ich ihm wirklich nicht immer folgen, weil dann ist es Goethe und für Goethe gilt eben das, was Canetti gesagt hat, es sei eben alles schon da. Also sozusagen, da gibt es eine Opposition und eine vielleicht auch doch so etwas wie eine Zustimmung. Und jetzt zu Ihrer Frage, die uns ja heute sehr beschäftigen kann, ob Celan die deutschen 68er anders eingeschätzt hat als die französischen. Ich glaube, die französischen haben ihn einfach mehr beschäftigt. Und natürlich gab es so etwas wie einen Transfer von Frankreich nach Deutschland. Also das waren ja kommunizierende Bewegungen. Und er hat die Dialektik dieser Bewegung, glaube ich, sehr früh erkannt. Er ist dann mitmarschiert, er hat seinem Sohn, der war damals 13, hat er diese revoltierenden Studenten gezeigt, war dann begeistert über so eine Aufschrift nach einem markanten Demonstrationszug, ce n'était qu'un début, nur ein Anfang. Aber er hat dieses Umschlagmoment einer Verrohung, eines unernsthaften gebrandmarkt und mit der deutschen Protestbewegung hatte er, also soweit ich das sehe, auch dichterisch eigentlich nichts am Hut, mit der französischen wirklich schon eher. Und es hat verschiedene Ausdrucksformen, also seiner Skepsis, aber wir dürfen, und das ist wiederum etwas, was sich mit dem heute berührt, nicht vergessen, dass die Studentenrevolte ein Jahr nach dem Sechstagekrieg stattfand. Und die Glorifizierung von Israel war 1967 noch gegeben und in der Studentenbewegung hat man einen starken Grundzug von erstem Anti-Israelismus oder wie immer man das nennen will, gefunden und früh formuliert. Das hat ihn besonders irritiert. Und damit komme ich zu dem letzten Punkt, nachdem Sie fragten, Margarete Sußmann. Es ist ein großes Thema, das wir hier gar nicht eröffnen wollen, wie Celan mit der Religion umging. Da würde ich sagen, war einer der freiesten, unglaublich freier Mensch, der sozusagen sich auf eine katholische Tradition berufen konnte, wie in einem Gedicht dann mal den Totensonntag, vielleicht in einem eher dann protestantischen Verständnis. Und jüdische Elemente hat er also so genommen, wie sie ihm quasi zuflogen. Er war eben der Sohn aus einem assimilierten jüdischen Elternhaus. Und Margarete Sußmann, eine jüdische Philosophin, die man heute vielleicht nicht mehr kennt, 1878, glaube ich, geboren in Hamburg, die hat er manchmal besucht und mit der hat er Gespräche geführt. Und sie berichtet in ihren Erinnerungen auch, sie hat bis 1964 gelebt, sie ist eine sehr alte Frau geworden. Und sie hat ganz wesentlich das Gedicht, wie ich glaube, Zürich zum Storchen mitbestimmt. Vom Du war die Rede, vom Aber Du, von deinem Gott, vom Gott ich ließ, auf den ich hoffte. Ich hoffte auf das Höchste, sein röchelndes Wort oder so ähnlich heißt es in diesem Gedicht. Also Margarete Sußmann war für Paul Celan wichtig als eine Verbindung zur Religionsphilosophie in diesem Sinn. Und dafür war Zürich eben eine ganz wichtige Stadt. Wir müssen uns klar machen, dass es für deutsche Juden, die nicht wieder nach Deutschland gehen wollten, war Zürich sozusagen ein ganz wichtiger Ort, auch Basel. Die wollten Deutschland nicht betreten und da hat es einen eigenen Verlag gegeben, den Rhein Verlag, der eine ganz eigene Tradition nochmal gegründet hat. Gershom Scholem, den wir vielleicht ernennen könnten, hat dort veröffentlicht, aber auch Hermann Broch, also Autoren, die dezidiert nicht in Deutschland erscheinen wollten in den ersten Nachkriegsjahren. Und denen hat Celan sich nahe gefühlt. Und das macht Zürich zu so einem besonderen Emigrationsort.
Ganz herzlichen Dank. Ergreifen Sie die Gelegenheit. Wir kriegen auch noch ein Glas Wein und so weiter. Dann kommen Sie auch untereinander ins Gespräch. Aber ja, bitte.
Ich hätte eine Frage an Thomas Spahr. Sie haben ja gerade gesagt, er hätte in Frankreich 68 schon den Kipppunkt erlebt. Und Sie erwähnten ganz am Anfang auch, dass er eine Todesfuge bei der Gruppe 47 vorgetragen hat. Und das war ja, weiß nicht mehr genau, was war, aber da war ja auch schon ein Skandal. Das war sicher kein Kipppunkt, sondern vielleicht mehr ein Nachschwingen. Könnten Sie dazu noch ein bisschen was sagen und wie stehen die beiden Vorgänge zueinander?
Also das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verbinden. Es gibt eben manchmal auch Unverbundenes. Man muss sagen, 1952 war das ein Moment der Abwehr. Da kam ein 32-jähriger mittelloser Dichter aus einer Stadt namens Czernowitz, die man kaum kannte in Deutschland, kommt das erste Mal zu einem Aufenthalt nach Deutschland, soll seine Gedichte vortragen und dann erfährt er diese Ablehnung des Gedichts. Aber es war natürlich mehr als nur eine Ablehnung des Gedichts. Dazu gehörten dann erlauchte Geister, die dort teilgenommen haben. Und Ilse Eichinger wäre zu nennen, Ingeborg Bachmann habe ich schon genannt. Ich glaube auch Heinrich Böll und andere waren dort. Und das Interessante ist, wie man im Russischen sagt, Gewinn und Verlust wohnen im gleichen Haus. Er hat Abwehr erfahren, aber auch Zuspruch. Es war nämlich ein Lektor vom DVA-Verlag, von der Deutschen Verlagsanstalt dort, und der hat gesagt, Ihre Gedichte gefallen mir außerordentlich. Kommen Sie einfach. Und noch im gleichen Jahr, wo er diese traumatische Zurückweisung erfahren hat, konnte der erste Gedichtband in Deutschland erscheinen. Mohn und Gedächtnis.
Wenn Sie zurückhaltend sind, dann gebe ich gern an Martin auch das Wort. Also gerade diese Situation im 68 in Paris, in Deutschland, wie würdest du auf das nochmal schauen? Und das andere ist eben dann in die Sussmann eben, diese religionsphilosophische Arbeit an der Shoah. Ja? Und du hast das Verharmlosung genannt. Ja? Bolak richtet sich ja eher gegen Derrida oder gegen Gadamer, aber das ist ja auch eine innerjüdische Debatte wahrscheinlich. Ja? Also wie politisch ist das oder wie sehr bettet man das doch irgendwie theologisch, religionsphilosophisch, metaphysisch ein?
Also ich glaube, dass Celan eigentlich Margarete Sussmann wie Nelly Sachs aufgefasst hat und eigentlich mochte er diese Hervorhebung des Leidens und der Trauer nicht. Also, und ich glaube, da hat wirklich Bolak recht, wenn er sagt, es ist eine politische Dichtung bei Celan. Zu 68, da habe ich, das sage ich auch oft meinen Studenten, ob der große Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland nicht darin besteht, im Unterschied zwischen den zwei Redelsführern der Bewegung, auf der einen Seite Daniel Cohn-Bendit, der ja jüdischer Herkunft war und auch von der Shoah geprägtes Erlebnis hatte, und auf der anderen Seite Rudi Dutschke. Also,
pardon, wenn ja. Ich einfach da ja. In, ja. In die Parade buchstäblich fahre. Und wo hat Daniel Cohn-Bendit gewirkt dann? Lange Zeit in Deutschland. Also ja. Er ist ja das Zeichen für dieses Rüberschwappen. Also ich glaube, dass die Bewegungen nicht so unterschiedlich sind, dass sie aber sich natürlich in Frankreich gegen etwas ganz anderes gewandt haben und will damit gar nicht kulturelle Unterschiede einebnen. Aber Daniel Cohn-Bendit ist dann, glaube ich, ja relativ bald nach Deutschland gekommen und hin und her nach Frankfurt und hat da gewirkt. Bis heute wirkt er, muss man sagen, und hat auch als ein Mann Ende 70 eigentlich immer noch diesen sehr juvenilen, aufständischen Zuschnitt. Und natürlich ist Dutschke mit dieser eigentümlich protestantischen Strenge und dieser gänzlichen Humorlosigkeit dann doch ein Ausdruck einer deutschen Bewegung. Aber man muss sehen, und das fand ich in diesen Recherchen eigentlich so interessant, wie Celan in der DDR zum Beispiel gewirkt hat. wo es eine Ausgabe gab. Nein, es gab noch nicht mal eine Ausgabe, sondern in Sinn und Form sind einige Gedichte erschienen. Und 1980 ist die erste Auswahl, die Silbe Schmerz, in Leipzig erschienen. Und dennoch kannte man diese Gedichte, hat sie rezitiert. Die Todesfuge habe ich schon erwähnt, aber man hat zum Beispiel eine Gedichtzeile: Es wird Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequem. Da hat man gesagt, das ist genau die Beschreibung unseres Lebens hier in der DDR. Es wird Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt. Und da, finde ich, hat der Bollack einfach vollkommen recht, ihn als einen politischen Dichter, einen unruhigen, also in der Tradition von Heine, von Büchner, im Anprangern von Missständen und so, verstanden. Aber Celan war natürlich gegenüber Bewegungen wahrscheinlich von vornherein misstrauisch. Mhm. Als dieses Gedicht das erste Mal auf Deutsch erschien, in Wien 1948, da kam ein Film heraus von einem Generationsgenossen, Atze Brauner. Kennt kaum Mensch, ich gehe im Buch auch darauf ein, Morituri. Eine Geschichte der Konzentrationslager, einer Befreiung und der Verfolgung, einfach selbst gemacht, mit einfachsten Mitteln. Als dieser Film gezeigt wurde, haben die Leute randaliert. Also Kinosäle wurden zerlegt und der Film musste abgesetzt werden. Das nenne ich ein kämpferisches Moment, in dem Moment, also wo sich ein Film oder ein Gedicht behaupten muss gegen das Verkennen. Also Gruppe 47 ist ein solches Moment. Die amerikanische Rezeption enthält ein solches Moment. Die jiddische Rezeption, die israelische Rezeption ist auch etwas, wo sich das Gedicht auf eine ganz andere Weise behaupten muss als etwa in, sagen wir, Brasilien oder so etwas. Also, dass man über ein solches Leben nicht eine Biografie schreiben kann und auch nicht über das Gedicht. Also, Sie dürfen sich bei Biografie nun nicht vorstellen, geboren und dann sich entfaltet und Bildungsjahre und dann lebenssatt gestorben. Das versteht sich von selbst. Also, aber das wäre auch ein Verständnis von Biografie, das ich gar nicht habe, sondern es gilt für die jüdische Geschichte ein Satz von Rachel Varnhagen: Unsere Geschichte ist unsere Krankengeschichte. Und das, glaube ich, macht sein Leben aus. Da würde ich diese starke Akzentuierung auch des Jüdischen ganz deutlich auch hervorheben, wie Bollack das gemacht hat. Das ist auf sehr viel Widerstand gestoßen. Ob es dann dazu führt, dass das sozusagen, wie soll man sagen, allen Gedichten innewohnt. Also das ist dann die Bollacksche These, dass jedes Gedicht davon affiziert ist. Da bin ich etwas skeptisch. Und es gibt einen Satz von Sondi, der mir immer durch den Kopf geht. Er schreibt auf einem Blatt: Für Celan war Auschwitz kein Thema. Und was heißt das? Wenn Auschwitz kein Thema mehr ist, dann durchdringt es wirklich alle Poren des Daseins, jeden Gedanken, jedes Gefühl. Und man kann es so verstehen. Aber es ist natürlich eine sehr zugespitzte und radikale These, aber sie hat viel für sich.
Jetzt werde ich auch wieder persönlich. Ich habe, als ich diese Vorlesung vorbereiten musste für meine Studenten, also die über die Niemandsrose, habe ich natürlich zuerst die Niemandsrose gelesen. Noch hatte ich Bollack nicht gelesen. Ich hatte wirklich noch keine Interpretation gelesen. Und meine Reaktion war sofort: Es geht nur um Auschwitz. Es war wirklich, so habe ich das gespürt, ja. Und deshalb kam dann die Bestätigung durch Bollack. Und das war ja der Einzige damals, der wirklich sehr darauf einging und erklärte, wie man eigentlich Celan so lesen sollte. Und deshalb muss ich sagen, ich weiß, dass Bollack sehr viel auf Kritiken gestoßen ist. Und wenn ich sage an bestimmten Kolloquien, dass ich Celan durch Bollack lese oder mit Bollack lese, dann werde ich auch kritisiert. Ja? Aber für mich ist es eine Selbstverständlichkeit gewesen. Also es hat mit meiner Geschichte zu tun. Ich kann da keine andere Erklärung geben. Ja? Und in der 8. oder 10. Sitzung bei meinem Seminar, da hat ein Student angefangen, die Rezeption durch Gadamer zu erzählen. Und ich war so aufgeregt, dass ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte. Und ich habe dann die Position, meine Position, beziehungsweise natürlich die Position von Bollack, den Studenten erklärt. Und ich habe sie überzeugt. Und selbst der Student sagte, dann hat sich am Ende der Stunde entschuldigt bei mir. Ja. Also ich muss sehr aufgeregt gewesen sein, glaube ich. Also innerlich. Aber gut.
Ja. Ja. Ja, Eckhard Maas, ich habe keine Frage. Ich wollte nur Thomas Spahr beipflichten, dass Porzellan in der DDR, besonders in der Zeit der Anfang der 80er Jahre, eine große Rolle gespielt hat. Ich habe dort einen literarischen Salon gegründet, der dort zum wichtigsten Treffpunkt einer neuen Dichtergeneration wurde, die also auch sich sehr der Sprache zuwandte und nicht mehr über den Aufbau des Sozialismus schrieb und mit den Wiesen und den Dächern und so weiter, sondern versuchte also den Wörtern ihre Bedeutung zu geben. Und die fühlten sich mit Porzellan verwandt. Und da wurde auch die Todesfuge gelesen und da wurden auch die Gedichte gelesen, die waren dort präsent. Und das wollte ich dir nur beipflichten, also dass das für diese Rezeption eine besondere, andere Zeit war in der DDR als die Zeit vielleicht davor.
Ja, und wenn es offiziell wird, mündet es im Rücktritt, nicht? Das zeigt es ja auch. Also ich glaube, aus diesem Oppositorischen erwächst auch dieses immer wieder neu ansetzen mit Übersetzungen. Die Übersetzungen sind eigentlich ein ganz wichtiges Dokument eines immer wieder neuen Verständnisses, weil es dann nicht genügt. Auch da muss ich sagen, oder ich kann ja hier mal fragen, kennen Sie ein Gedicht nach 1945, das eine solche Wirksamkeit hat, Bekanntheit, wie die Todesfuge?
So. Also ganz herzlichen Dank. Nehmen Sie die Hinweise mit, lesen Sie Sinn und Form und lesen Sie die Biografie der Todesfuge, die alles andere als eine einlullende Biografie ist, wo alles nochmal schön wird, sondern diese Vielzahl der Orte exponiert die ganze Widerständigkeit und das Fragmentarische, das Gebrochene. Es ist wirklich ein, wie Martine Benoit gesagt hat, fabelhaftes Buch. Ja. Man hat schon lange nicht mehr sowas Ergreifendes gelesen. Moment. So viel darf ich mir erlauben als Gastgeber. Ich freue mich also wirklich sehr. Vielen Dank für den Abend. Kaufen Sie die Bücher, kommen Sie wieder und trinken Sie ein Glas Wein. Herzlichen Dank. Dankeschön.